Nachhaltig reich. Ja, du hast richtig gehört.
Nachhaltig reich.
Es geht um Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen und betrifft jeden Einzelnen von uns.
Konsum,
Ernährung,
Finanzen,
Sport,
Erziehung,
Bildung,
Energie.
Klaus Hartmann macht Nachhaltigkeit greifbar. Er ist Keynote-Speaker, Dozent und Experte und zeigt auf, warum Nachhaltigkeit die Lebensgrundlage für spätere Generationen ist und wir uns genau jetzt Gedanken darüber machen sollten.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Werde auch du nachhaltig reich.
Hallo und herzlich willkommen zur 15. Folge von meinem Podcast Nachhaltig reich. Heute gibt es wieder eine Interviewfolge, die wir über Zoom online aufnehmen, und zwar zum Thema Nachhaltigkeit auf internationaler Ebene. Als Interviewpartner spreche ich heute mit Tim Tannhoff. Tim arbeitet bei Geld21, das ist eine dänische Organisation, die im Großraum Kopenhagen Städte, Regionen, Unternehmen und Hochschulen zum Thema Green Transition zusammenbringen. Was die Dänen damit genau meinen, das wird uns Tim bestimmt gleich erklären. Tim habe ich über meine Arbeit bei den Stadtwerken Flensburg kennengelernt, weil die Stadtwerke Flensburg nämlich an einem gemeinsamen Forschungsprojekt beteiligt sind, bei dem ums Thema Energiespeicherung geht. Als erstes möchte ich dir eine ganz kurze Vorstellung zu Tim geben. Tim ist Jahrgang 1988, ist Deutscher, auch wenn er wahrscheinlich die letzten Jahre mehr Zeit im Ausland verbracht hat als in Deutschland. Und zwar nach seiner Schulzeit in Hessen hat Tim in den Niederlanden und in Finnland internationales Hotelmanagement studiert. Und schon damals lautete der Titel von seiner Bachelorarbeit Entwicklung und Vorbereitung der Implementierung eines Nachhaltigkeitsmanagementsystems im Leonardo Royal Hotel Berlin. Danach hat Tim noch bis 2015 in Lund in Schweden seinen Master in Umweltstudien und Nachhaltigkeitswissenschaften gemacht. Und anschließend hat Tim tatsächlich schon ganz viele spannende berufliche Stationen gehabt. Unter anderem war er im Interreg-Büro in Süddänemark. Er war Berater für die Friedrich-Ebert-Stiftung zum Thema Vietnam. Und er war auch Berater bei Oxfam für das Thema Klimawandel im Vietnam. Tim wohnt mit seiner Verlobten in Köge, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, im östlichen Dänemark und reist immer noch gern durch die Welt. Jetzt möchte ich Tim aber herzlich begrüßen und dich mit zum Gespräch dazu nehmen.
Ja, vielen Dank für die Einladung.
Ja, freut mich, dass du da bist, Tim. Ich muss die Einstiegsfrage erstmal fragen oder stellen, was ist denn Green Transition? Ist das das dänische Energiewende oder versteht Dänemark das noch anders, diesen Begriff?
Ja, also Energiewende ist schon nicht ganz falsch. Wenn man das wörtlich übersetzt, dann würde das ja Grøn Omstilling auf Dänisch heißen oder Grüne Wende auf Deutsch. Aber Energiewende ist schon nicht ganz falsch. Ursprünglich bezeichnete es ja Klimaschutz. Aber es ist ein sehr politisch geprägter Begriff. Also es ist vor allem ein Begriff, den man in der politischen Sphäre in Dänemark sehr gerne benutzt, mhm, und hat auch einen Fokus auf den Energiesektor, würde ich sagen. Kommt also ein bisschen aus dem Bereich und hat einen Fokus auf Energieeffektivisierung und erneuerbare Energien.
Okay, also geht es eigentlich schon in eine ähnliche Richtung wie die Energiewende, aber es ist halt mehr wahrscheinlich auch das Thema Klimaschutz da verankert.
Genau, ja, also ich vergleiche das immer ganz gerne mit nachhaltiger Entwicklung, mhm, was ja eine breitere Definition ist. In den letzten Jahren hat Grøn Omstilling bzw. Green Transition da auch eine neue, breitere Definition angenommen und wird jetzt häufig deckungsgleich mit nachhaltiger Entwicklung genutzt. Aber es bezieht mittlerweile auch zum Beispiel Konzepte wie Kreislaufwirtschaft mehr mit ein. Aber ich würde sagen, da gibt es trotzdem noch einige Unterschiede. Also Grøn Omstilling, Green Transition, ist vielleicht etwas unkritischer als der Begriff nachhaltige Entwicklung. Oder ob das einfach die dänische Mentalität ist, dass sie weniger penibel sind da in den Definitionen, das kann natürlich auch sein. Aber für mich ist Nachhaltigkeit natürlich sehr basiert auf so Konzepten wie der Generationengerechtigkeit im Brundtland-Report, wie der Triple Bottom Line, also im Hinblick darauf, dass es Human-, Natur- und Wirtschaftskapital gibt, das wir in Einklang bringen müssen, wo Grøn Omstilling, Green Transition vielleicht mehr einen Umweltfokus hat. Also da geht es wirklich eben um Klimaschutz und Energiewende. Ja, soweit erstmal. Ich glaube, wir können später noch sehr viel ausführlicher darüber sprechen.
Ja, man hat aber schon bei der Einstiegsfrage gespürt und gemerkt, dass da Substanz vorhanden ist. Ich starte immer gern zunächst bei der Person, bei dir. Ja. Versuche ich da mal rauszukitzeln, woher die hohe Affinität zum Thema Nachhaltigkeit da ist. Ich habe es häufig erlebt, dass es irgendwo mit dem Elternhaus zusammenhängt, dass die vielleicht einen Impuls gegeben haben, vielleicht mit dem Freundeskreis. Ich habe schon gesagt, dass du in Hessen, glaube ich, aufgewachsen bist, in der Ecke Deutschlands. Ist es so, dass da irgendwo schon ganz früh der Impuls kam oder hat sich das tatsächlich erst später ausgeprägt?
Ja, also soziale Gerechtigkeit und Umweltschutz waren schon wichtige Themen im Elternhaus. Aber ich hatte eigentlich so eine ganz behütete Mittelklasse-Kindheit, kann man glaube ich sagen. Da wurde mir aber natürlich eine gewisse Dankbarkeit für meine privilegierte Situation oder Position klargemacht. Und das entwickelte sich später also zu einem generellen politischen Interesse. Noch später entwickelte sich das dann unter meinem Studium zu einem starken Interesse oder einer Passion für Nachhaltigkeit, was diese verschiedenen Begriffe vereinen konnte, also soziale Gerechtigkeit, Umweltschutz und so weiter. Das waren ja immer so getrennte Konzepte. Und plötzlich kam dieser Begriff der Nachhaltigkeit und der machte für mich einfach sehr viel Sinn, weil er diese verschiedenen Konzepte vereinte.
Okay. Du hast es eben schon erwähnt, dass du dich auch politisch da engagiert hast. Ich habe das aus dem Englischen jetzt, aus dem Dänischen, aufs Englische und aufs Deutsche übersetzt. Ich hatte gesehen, dass du Vizepräsident oder Sekretär auf lokaler und regionaler Ebene bei den Sozialdemokraten was. Und das im sehr, sehr frühen Alter, Alter von 18 bis 20 Jahren. Das finde ich bemerkenswert und stark, dass man schon so früh da Verantwortung übernommen hat. Wie hieß das denn auf Deutsch, was du gemacht hast in echt?
Ja, also ja, das ist vielleicht tatsächlich ein bisschen lost in translation da. Ich war Vizevorsitzender im Ortsverband bei den Jusos. Das war so die Ecke, in der ich mich damals verortet habe. Und das waren natürlich lokalpolitische Themen, die da vor allem wichtig waren und die man da besprochen hat. Ja.
Okay, sehr schön. Und dann bist du ja zunächst, wenn ich das richtig verstanden habe, in eine Hotelausbildung gegangen. Das hatte ich jetzt, muss ich auch nochmal nachfragen, noch nicht ganz durchdrungen. Ich habe ja so ein duales Studium gemacht, wo man wirklich die ganze Zeit von einem Arbeitgeber bezahlt wurde und man auch natürlich in den Semesterferien immer schön da arbeiten musste. Das war bei dir ein Stück weit anders, oder? Oder war das auch so ähnlich?
Ja, das ist nicht ganz vergleichbar, aber es geht in die gleiche Richtung. Also es ist im Grunde genommen ein FH-Studium gewesen. Und in Holland ist aber die Besonderheit bei den FH-Studiengängen, dass man am Ende ein ganz langes Praktikum macht. Und das war eben ein einjähriges Praktikum, sodass man eben 3 Jahre komplett Theorie hatte, unterbrochen aber von einigen praktischen Blöcken, wo man im universitätseigenen Hotel gearbeitet hat und am Ende dann ein ganz langes Praktikum bei einem Arbeitgeber. Also das war so ein bisschen eine Mischung. Also es ist nicht ganz das Gleiche wie ein duales Studium, weil man wird nicht vom Arbeitgeber über die komplette Länge des Studiums bezahlt, aber es hat einen sehr praktischen Fokus.
Das heißt, das eine Jahr warst du dann komplett in Berlin am Ende, in dem Hotel, wo du auch deine Abschlussarbeit dann schreiben durftest.
Genau, ja, das ist richtig.
Okay. Und wie ist es in der Hotelbranche mit dem Thema Nachhaltigkeit? Weil ich weiß, es sind natürlich immer die Schilder da, wenn man hier das Handtuch gewaschen haben will, dann soll man es runterschmeißen, ansonsten lässt man es oben hängen. Also es sind ja schon so erste Impulse da. Wie hast du das vor, das sind ja auch jetzt schon ein paar Jahre her, vor 10 Jahren gut, wahrgenommen? Gab es das Thema da damals schon?
Ja, also das war auch damals schon ein wichtiges Thema. Gerade Ökotourismus, nachhaltiger Tourismus waren damals so die Begriffe und soweit ich weiß auch immer noch wichtige Konzepte. Der Trend ging ja schon damals dahin, dass es eine größer werdende Zielgruppe gibt, die authentische Natur- und Kulturerlebnisse erleben möchte. Und da ist es natürlich passend, oder die Zielgruppe hat natürlich auch einen Anspruch, dass die Hotels, in denen sie übernachten, nicht allzu schlechte Auswirkungen auf die Umwelt hat, die sie dann am nächsten Tag eigentlich sehen möchten oder auf die lokale Bevölkerung hat, deren Kultur sie erleben möchten. Das heißt, dass ja, das ist so ein bisschen walk the talk, ne? Also es macht, es ist halt wichtig für die Hotels auch im Marketing sagen zu können, schau, wir sind nachhaltig in unserer Operation. Mhm. Und das ist natürlich auch im Hinblick auf Food and Beverage, wie das im Hotelbereich heißt, also auf die Restaurants und die Küche, wo man Fokus auf hochwertige Zutaten hat, Ökologie sind da Schlagworte, ne? Aber auch im Business-to-Business-Bereich wurde das damals auch schon immer wichtiger. Das war auch eine der Sachen, mit denen ich mich beschäftigt hatte. Immer mehr Unternehmen haben Corporate Responsibility-Richtlinien, wenn sie zum Beispiel Tagungen ausrichten oder Meetingräume buchen, und haben da eben Anforderungen, dass die Hotels, die sie dort buchen, eben auch umweltfreundlich ausgerichtet sind oder nachhaltig ausgerichtet sind. Und da sind Zertifizierungen ganz, ganz wichtig, damit man beweisen kann, dass man eben etwas tut.
Okay. Ja, gut, im Nahrungsbereich kann ich mir gut vorstellen, dass man halt wahrscheinlich auf regionale Produkte setzt, die eingekauft werden, dass man da versucht, ich sag mal, auch saisonale Produkte wahrscheinlich zu verwenden, die gerade da sind. Mhm. Überlege ich gerade, was für Maßnahmen sind es noch? Ich sag mal, ich muss jetzt nicht 20 Sachen zu erzählen, aber so ein, zwei Sachen, dass man sich vorstellen kann, okay, das sind wirklich Sachen, die müssen sein, damit man durch die Zertifizierung erfolgreich durchkommt.
Also es ist häufig eigentlich so, dass man vor allem zeigen muss, dass man ein systematisches Vorgehen hat, um eben immer besser zu werden, ne? Also diese ISO-Zertifizierungen, die sind ja häufig so ausgelegt, dass man ein System haben muss, was eben es ermöglicht, gerade, ja, also sich immer weiter zu verbessern und da ein gewisses Vertrauen schafft, dass da die Rahmen in Ordnung sind. Und da gibt's dann natürlich eine ganz, ganz viele verschiedene Zertifizierungen, die ihre verschiedenen Anforderungen auf verschiedenen Niveaus haben. Aber wie du schon sagst, also Regionalität spielt da natürlich eine Rolle. Ökologie spielt da eine Rolle. Aber natürlich auch so Sachen wie Energieverbrauch, Wasserverbrauch und so weiter und so fort. Aber das Wichtige ist ja, dass man immer schaut, wie ist der lokale Kontext. Denn natürlich macht es einen Unterschied, ob ich ein Hotel in Dänemark oder in Deutschland oder in Costa Rica habe.
Ja, das glaube ich. Ich muss ja zugeben, ich hatte schon sehr früh in meinem Leben, das war so 2004, 2005 gleich in meinem ersten Studium mal sehr intensiv Kontakt mit dem Thema Auditierung und so. Und ich war damals tatsächlich kein großer Freund davon, muss ich zugeben, weil ich es damals erlebt habe, dass immer für den einen Tag, wenn das Audit gemacht wurde, alles blank war, alles poliert wurde, die ganzen Ordner auf Vordermann gebracht wurden und die anderen 364 Tage war der Hund wieder begraben. Ja. Tatsächlich schätze ich es immer mehr, ich lerne es zu schätzen, so rum. Auch gegenüber Kindern oder in der Kindererziehung, wenn da im Prinzip jeden Tag alles freihändig gemacht wird, dann ist das deutlich schwieriger, als wenn auch da systematisch vorgegangen wird und die Kinder wissen, okay, nach dem Abendbrot gibt es das Sandmännchen oder irgendwas anderes und dann geht es in Richtung Bett. Und wenn man da zu kreativ unterwegs ist, dann fällt einem da vieles schwerer. Also ich bin da mittlerweile tatsächlich anderer Meinung.
Ja, das ist ein guter Vergleich. Ja. Ja.
Ich hatte auch noch gesehen, ja.
Ja, also du hast natürlich recht. Natürlich sind die Rahmen wichtig, aber es ganz klar kann man da vieles auch schön polieren, sage ich mal, wenn dann das Audit kommt. Aber das ist auch genau der Unterschied, der ja zwischen einem, ich sag mal, guten Nachhaltigkeitsmanagement ist und einem Nachhaltigkeitsmanagement, was eigentlich mehr so ein Feigenblatt ist. Ne?
Mhm. Ja, da gebe ich dir recht. Ich hatte auch noch gesehen, dass du bei Toastmaster International auch einen Award gewonnen hast. Das interessiert mich natürlich besonders, weil ich ja auch Redner werde oder das schon bin. Das ist ja eine Non-Profit-Organisation, die die Kunst des öffentlichen Redens fördert. Was war das für eine Veranstaltung? Wo hast du da mitgemacht?
Das war tatsächlich ein Programm, kann man das sagen. Also gute Kommunikation macht ja oft den Unterschied zwischen Fehlschlag und Erfolg aus, ne? Und das kam bei mir dann irgendwie so ein bisschen von diesem politischen Interesse. Ich habe mich dann eben bei Toastmasters angemeldet. Und das ist ja, wie du sagst, eine internationale Zusammenschluss oder ein internationaler Verein. Ich glaube, fast allen Ländern ist er tätig. Mhm. Und das ist tatsächlich so wie so eine Ausbildung im Grunde genommen, wo man eine Reihe von Reden halten muss, mhm, und darauf dann auch Feedback bekommt und sich eben kontinuierlich verbessern kann. Und wenn man die erfolgreich abgeschlossen hat, dann bekommt man diesen Award.
Okay. Wie oft darf man da hin? Wie lange dauert das? Wie muss man sich das vorstellen? Irgendwie, ja, wird wahrscheinlich kein Wochenende-Seminar gewesen sein, oder?
Nee, das waren mehrere Monate. Also das, okay, ist wie ein, das ist eine wöchentliche Sache, und das war quasi wie so ein Vereinsaktivität, so kann man das eigentlich vergleichen, glaube ich, weil okay, es ist tatsächlich, also es sind wöchentliche Meetings, wo verschiedene Leute, die im Verein Mitglied sind, dann eben ihre Reden halten zu ganz verschiedenen Themen. Also man wird auch auf Themen aufmerksam gemacht, die einem so sonst vielleicht entgehen würden. Mhm. Und das ist natürlich auch extrem spannend, dass man eben auch was über oder seinen Horizont erweitert, ne? Mhm. Und das war letztlich so ein knappes Jahr oder so, glaube ich, bei mir, ja.
Okay, sehr gut. Und dann habe ich noch gesehen, dass du sowohl in den Niederlanden als auch in Finnland, wo du, glaube ich, auch im Rahmen des, nee, Quatsch, in Schweden, da war dein Masterstudium, warst, da warst du, in Finnland warst du ja auch noch, das kommt ja schon durcheinander mit der ganzen
Ausstattung. Das war Bachelor, ja, genau. Hier.
Du warst aber praktisch jeweils Studentenvertreter, das fand ich auch beeindruckend. Du hast praktisch da auch wieder dein Interesse an Mitbestimmung dann zum Ausdruck gebracht, oder wie bist du da reingekommen, oder warst du nicht schnell genug weg, weil sie jemanden freiwillig gesucht haben?
Ja, genau. Nee, aber auch das, glaube ich, wieder Ausdruck des politischen Interesses. Also genau wie du sagst, das war tatsächlich so, dass Mitbestimmung mir wichtig ist. Und da gab es jetzt nicht so viele Mitbewerber, glaube ich, zu den Jobs. Aber letztlich, also ich finde, das ist wichtig, dass man sich in den Strukturen auch engagiert. Und das war eine Möglichkeit für mich natürlich auch, die Kommunikationsfähigkeiten, die ich in Toastmasters gelernt hatte, dann da auch zu weiter zu üben.
Okay, sehr gut. Wir hatten ja eingangs schon mal über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen, da bei der Green Transition Einstiegsfrage. Ich gebe immer dieses Bild dieses großen Waldes, wo man halt weniger ernten sollte als nachwächst. Was ist bei dir dieses Bild, wenn du an Nachhaltigkeit denkst, wo denkst du da am ehesten dran? Du hattest ja vorhin schon diese drei Säulen erwähnt, die du da gerne siehst. Ist das Bild, wo du dran denkst?
Ja, also die drei Säulen sind das eine, aber für mich sind das eher drei Kreise. Okay. Also ich sehe eigentlich eher ein Bild, wo wir einen Kreis mit der Wirtschaft in der Mitte haben und dann den einen Kreis mit der Gesellschaft außenrum. Und einen dritten Kreis, der beides umschließt, der die Umwelt darstellt. Mhm. Und das kommt so ein bisschen von diesem Konzept der starken Nachhaltigkeit. Also es geht darum, dass die Wirtschaft kein Selbstzweck ist, sondern dem Nutzen der Gesellschaft dient. Mhm. Und die Gesellschaft wiederum von den natürlichen Rahmen der Gesellschaft Grenzen gesetzt sind. Die könnte man auch als planetare Grenzen bezeichnen. Da gibt es ganz spannende Forschungen dazu.
Okay.
Und das heißt also, es ist nicht nur, also die Frage ist ja, sehen wir das Natürliche oder das Human und das Natur- und das Wirtschaftskapital, sehen wir das als austauschbar, oder gibt es einfach fixe Grenzen, die wir nicht überschreiten können? Also das ist, wie gesagt, dieses Konzept der Strong Sustainability und Weak Sustainability, wo man in Weak Sustainability sagt, wir können Humankapital, wir können Naturkapital mit Wirtschaftskapital austauschen. Und in der Strong Sustainability sagt, nein, das ist nur sehr begrenzt möglich. da bin ich eher auf der Seite, wo ich sage, das macht für mich mehr Sinn zu sagen, es gibt fixe planetare Grenzen, die wir ja auch immer wieder sehen, die bereits überschritten werden oder wo wir dabei sind, die zu überschreiten.
Bin ich bei dir. Ich glaube auch, selbst wenn man das austauschen würde bei der schwachen Nachhaltigkeit und sagen würde, okay, jetzt im Wirtschaftsbereich wird es überkompensiert, am Ende funktioniert es nicht. Also das ist nur wahrscheinlich eine Frage der Zeit, wo man dann da auch erfährt, Mist, das ging jetzt vielleicht mal 5 oder 10, vielleicht sogar 20 Jahre gut, aber dann wird es dann doch wieder im Prinzip eingeholt und dann kommen vielleicht alle zur Erkenntnis, dass bei der starken Nachhaltigkeit, wo der natürliche Rahmen praktisch auch erhalten bleiben muss, unvermissbar ist, mehr oder weniger. Mhm.
Ja, richtig. Und also ein ganz klassisches Beispiel für schwache Nachhaltigkeit ist ja zum Beispiel der norwegische Pensionsfonds, der sehr stark auf den Öl- und Gaseinnahmen von Norwegen basiert. Mhm. Der größte Pensionsfonds oder einer der größten Pensionsfonds der Welt. Sehr, sehr wichtige Rolle auch für die Entwicklung in Norwegen spielt und dementsprechend jede Menge soziales Kapital schafft, auch indem man eben das Umweltkapital anzapft. Und das ist ja so ein sehr handgreifliches Beispiel, finde ich, wo man sieht, okay, wir wandeln ein gewisses natürliches Umweltkapital um in soziales Kapital, weil es den Leuten natürlich in Norwegen super gut geht.
Okay, das ist eine spannende Sicht. Ich muss zugeben, ich habe gerade vorgestern Abend darüber mit meinem Vater am Telefon gesprochen, über den Staatsfonds in Norwegen. Hat auch nochmal rausgeholt, ich glaube, der hat jetzt mittlerweile 2 Billionen Euro da drin oder sowas, also sehr, sehr groß. Ich habe das so noch nie gesehen, muss ich zugeben, dass im Prinzip natürlich der daherkommt, dass da Unmengen an Öl und vor allem auch Erdgas gefördert worden ist und dies ja in Anführungszeichen etwas finanziell cleverer gemacht haben als vielleicht andere Länder, die dann das gleich verlebt haben, in Anführungszeichen, und sozusagen das jetzt etwas länger strecken. Aber ich gebe dir recht, ja, wenn man das so sieht, da wurde ja auch auf Kosten der Natur praktisch jetzt über einen längeren Zeitraum Wohlergehen erkauft.
Stimmt. Genau, ja, und so ist das ja häufig und da müssen wir nicht auf den Norwegern rumhacken, wenn die Dänen die Möglichkeit gehabt hätten, beziehungsweise es wird in Dänemark immer gescherzt, dass der Verhandler, der denen betrunken war, als er zu den Verhandlungen mit Norwegen gegangen ist über die über die Abbaurechte in der Nordsee. Und ich glaube, die Dänen hätten das wahrscheinlich genauso gemacht.
Sehr schön, super. Gut. Wir sind jetzt gedanklich mit deinem Studium durch. Das haben wir einmal schön, ich fand, alles nochmal Revue passieren lassen. Und dann hast du im Prinzip als erstes, so wie ich es verstanden, in einem Interreg-Büro gearbeitet für Süddänemark. Interreg steht für interregionale Zusammenarbeit und hast da im Schwerpunkt, glaube ich, Cleantech-Projekte betreut, beraten. Worum ging es da inhaltlich? Was waren das für Themen?
Ja, also genau, wie du sagst, Interreg ist ja ein EU-Förderprogramm, was die grenzüberschreitende Zusammenarbeit fördert. Und das gibt's ja an ganz vielen Grenzen in Europa und auch in verschiedenen Formen und Ausführungen. Und das war eben das deutsch-dänische Programm. Und ich habe da mit, wie du sagst, Cleantech-Projekten gesessen, die aber ganz unterschiedliche Foki hatten. Das eine war zum Beispiel ein Projekt, das hieß Fergy. Da ging es um die Unterstützung der Geschäftsentwicklung deutscher und dänischer Cleantech-Unternehmen im jeweils anderen Land. Und ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel Rollflex, wo es um den Aufbau eines Innovationszentrums zum industriellen Druck von LEDs und Solarzellen ging. Mhm. Also das sind wirklich ganz, ganz, ganz verschiedene Projekte gewesen. Aber was die gemein hatten, waren natürlich der Fokus auf Cleantech und die deutsch-dänische Zusammenarbeit, die natürlich in diesem Programm auch immer im Vordergrund steht. Also wo da der Mehrwert ist durch die grenzüberschreitende Zusammenarbeit, das ist steht immer im Fokus bei Interreg.
Das lerne ich tatsächlich auch immer mehr zu schätzen. Also Ich habe es, glaube ich, im anderen Podcast auch schon gesagt, in einem NEW-Projekt, wo ich ja Teilprojektleiter bin, auch stellvertretender Arbeitspaketleiter, habe ich erst im Laufe des Projektes gemerkt, dass es eigentlich gar nicht darum geht, jetzt irgendeinen Kessel zu bauen oder irgendwie eine Batterie dahinzustellen oder irgendwas anderes zu machen, sondern es geht darum, dass die Menschen zusammenfinden. Mhm. Und das habe ich tatsächlich erst nach gefühlt anderthalb Jahren Projektlaufzeit verstanden. Das war bei mir kein schneller Prozess, muss ich zugeben.
Ja, und das ist ja witzig, weil sowas entwickelt sich ganz dynamisch im Projekt, und wenn wir die Projekte entwickeln, dann stehen da erstmal ganz tolle Resultate, die wir jetzt innerhalb dieser 3 Jahren erreichen wollen. Aber letztlich geht es ja darum, dass wir die Leute zusammenbringen und dass man zusammen ja über die Themen reden kann und nicht unbedingt jetzt irgendwie irgendwas Tolles Neues erfindet oder was. Also das ist natürlich auch wichtig, ne? Aber das Spannende sind ja die Resultate, die man nicht so planen kann.
Ja.
Und das ist ja, ja, das ist natürlich das, was die EU auch hiermit fördern möchte.
Mhm. Das stimmt. Da warst du aber nur eine gewisse Zeit und hast dann im Prinzip für die Friedrich-Ebert-Stiftung was im Vietnam oder für den Vietnam gemacht? Das habe ich gar nicht so ganz verstanden. Warst du da wirklich vor Ort oder war das in Deutschland?
Nee, da waren wir tatsächlich in Vietnam, haben in Hanoi gewohnt.
Aha.
Das kommt natürlich auch durch, ich sag mal, meine sozialdemokratische Prägung in den frühen Jugendjahren. Ich wurde ja dann auch, war ja dann auch Stipendiat der Friedrich-Ebert-Stiftung später, hatte dann natürlich den Kontakt dort auch und habe dort dann zu verschiedenen Themen mitgearbeitet, in der Projektentwicklung, also auch wieder EU-Projektentwicklung, zu so Themen wie sozialer Gerechtigkeit im internationalen Handel, wo wir zusammen mit lokalen NGOs und verschiedenen Ministerien neue Projekte entwickelt haben. Also die EU hat ja ist ja gerade ein neues Freihandelsabkommen mit dem Vietnam eingegangen. Das war damals, als ich dort war, ein ganz wichtiges Thema.
Okay. Wie kam die Verbindung von der Friedrich-Ebert-Stiftung zum Vietnam? Oder machen die das standardmäßig in allen 200 Ländern der Welt, dass sie da aktiv sind?
Nee, also die Friedrich-Ebert-Stiftung, ich kann jetzt nicht für die Friedrich-Ebert-Stiftung an sich sprechen, aber die hat natürlich eine lange Beziehung zum Vietnam und hat verschiedene Auslandsbüros in vielen Ländern der Welt. Ich glaube nicht, dass die in allen, oder ich weiß, dass die nicht in allen Ländern der Welt Büros haben, aber das sind dann häufig auch so Area oder Region Offices, wo man ganze Regionen dann eben zusammenpoolt. Aber natürlich geht es bei der Arbeit der FES immer um den politischen Dialog zwischen Deutschland und dem jeweiligen Land. Und in Vietnam waren das Themen wie soziale Gerechtigkeit, wie ich schon genannt hatte, Handel, Arbeitnehmerrechte, aber eben auch nachhaltige Entwicklung und Energiewende. Und ganz wichtig, ganz witzig ist ja, dass das Büro, also die FES, ist schon seit 1990 im Vietnam und war eine der ersten internationalen Organisationen dort nach der Wende und hat hat die Botschaft von Ostdeutschland dort übernommen, also von der DDR dort übernommen.
Ist ja auch wieder nachhaltig. Muss das Gebäude nicht abgerissen werden? Kann es weiter verwendet werden?
Na, das ist ein gut. Tolles Gebäude, ja.
Okay, stark. Oh Mann. Aber genau, dann warst du ja schon in Vietnam und dann hatte ich gelesen, dass du danach für Oxfam auch noch zum Thema Klimawandel in Vietnam aktiv warst. Das hat sich denn daraus ergeben oder wie kann man sich das vorstellen?
Das war gleichzeitig, ja. Also und das hat sich auch daraus ergeben, genau, ja, weil das war natürlich in Zusammenarbeit mit der Friedrich-Ebert-Stiftung bei Oxfam auch und das war ja die Koordination von einem Netzwerk von internationalen und nationalen NGOs zum Thema Klimawandelanpassung und habe da ja verschiedene Policy Papers koordiniert, eine Konferenz mit veranstaltet zum National Adaptation Plan von Vietnam. Und National Adaptation Plan, ich weiß nicht, ob dir was sagt.
Doch, also inhaltlich schon, also was sie im Prinzip für Anpassungsmaßnahmen machen müssen.
Genau,
ich hatte gefragt, ist denn Vietnam eher ein Klimawandel-Gewinner oder Verlierer? Wahrscheinlich eher Verlierer, sonst müssten sie nicht großen Adaptation-Plan machen, befürchte ich.
Richtig, ja. Also das ist ja ein Teil der UN-Klimarahmenkonvention, diese National Adaptation Plans. Und wie du schon sagst, also Vietnam ist eines der am meisten durch den Klimawandel gefährdeten Länder. Und hat ja zum Beispiel 1000 Kilometer Küstenlinie, was natürlich entsprechend hohe Überflutungsrisiken gibt. Anderes Problem ist zum Beispiel die Versalzung des Mekong-Deltas. Extremes Wetter hat natürlich auch Einflüsse auf die nördlichen Regionen im Vietnam, wo zum Beispiel in den Bergen ist natürlich gefährlich ist, wenn mehr extremes Wetter auftritt. Also das sind so ganz verschiedene Problemstellungen, mit denen der Vietnam da kämpft. Aber das ist ja also eigentlich sehr ganzheitlich dort angegangen worden.
Okay, gut. Und dann bist du ja praktisch wieder in Richtung Europa zurückgekommen und auch in die Rolle geschlüpft, wie ich dich kennengelernt habe, nämlich bei der Region Seeland in Dänemark als Berater, als regionaler Entwickler. Was waren damals deine konkreten Aufgaben dort?
Genau, ja, also da war ich dann Koordinator für nachhaltige Entwicklung und das kann man sich vorstellen, also ist halt eben Referentenarbeit, ne? Und war auch zuständig für die Entwicklung der Nachhaltigkeitsstrategie für die Region. Aber habe eben auch wieder Projektentwicklung gemacht, unter anderem das Projekt, wo wir jetzt zusammenarbeiten. Und aber auch ein Projekt zum Beispiel zum Thema Plastikverbrauch in Krankenhäusern. In Dänemark sind ja die Regionen für das Gesundheitswesen zuständig und haben natürlich dementsprechend Fokus auf die Umweltfreundlichkeit des Gesundheitswesens. Also das ist tatsächlich auch ein ganz großes Thema hier spätestens seit der letzten Klimawahl, aber eigentlich auch schon davor.
Ja, das glaube ich. Ich habe gesehen, du hast da so eine IPMA-zertifizierte Entwicklungsberater-Ausbildung gemacht. Das sagt mir jetzt ehrlicherweise gar nichts. Man hat ja viel schon mal irgendwie so aufgeschnappt, aber was ist das Spannendes?
Das ist nicht so gut, wenn ihr das nicht sagt, ja, denn ich habe die Zertifizierung natürlich extra gemacht, damit Leuten, die etwas sagen. Also das ist im Grunde genommen eine international anerkannte Zertifizierung zum Thema Projektmanagement.
Okay.
Also im Grunde genommen geht man da einfach zu einem Test und muss halt eben beweisen, dass man so seine Projektleiter-Werkzeugkasse, dass man die drauf hat.
Ne? Okay. Da macht man einfach den Test, so wie bei TÜVEL oder wo man im Prinzip genau. Das Englisch abtestet. Okay, ist nicht so, dass man da erstmal ausgebildet wird.
Nicht direkt. Also es gibt natürlich diverse Unterrichtsmaterialien, die empfehlen und die man sich anschauen kann. Das ist auch nötig, weil natürlich haben auch die so ihre Vorstellungen, wie das gemacht werden soll, wie das ja so ist, wenn man versucht, so ein Thema wie Projektmanagement zu standardisieren, was ja eigentlich in alle möglichen verschiedenen Richtungen gehen kann, muss man da natürlich sich auf irgendwelche Standards festlegen und da geht dann natürlich auch immer ein bisschen was von den Nuancen verloren. Aber das ist im Grunde genommen ein Test und ein praktischer Teil und ist relativ einfach überstanden, sag ich mal.
Okay, sehr gut. Du hattest das eben schon erwähnt, Tim, dass da im Prinzip daraus hervorging, das Projekt, wo wir jetzt zusammen dran arbeiten, DigiStore, das ist ein Interreg-Projekt. Du hast jetzt auch tatsächlich nochmal den Arbeitgeber gewechselt. Du warst ja 3 Jahre in der Region Seeland angestellt, jetzt bist du bei Gate 21. Haben wir noch nie drüber gesprochen, das war notwendig, wahrscheinlich damit die Fördergelder richtig zugeordnet werden können, oder ich weiß gar nicht, was da der Grund war. Oder magst du darüber reden?
Ja, also das war tatsächlich das persönliche Interesse auch am Projekt, was mich da gelockt hat. Aber die Region Seeland war damals, also ist ja ein Partner von Gate 21. Gate 21 kann ich ja vielleicht noch dazu sagen, ist eine Mitgliedsorganisation, die aus ja um die 100 Partner besteht im Großraum Kopenhagen, wie du schon gesagt hast. Und da ist die Region Zeeland eben ein Partner und da haben wir damals das Projekt zusammen entwickelt und die Region ist aber an sich nicht Partner im Projekt an sich, aber ist natürlich interessiert am Projekt.
Mhm. Okay, sehr gut. Dann lass uns noch mal ein bisschen über Digistore sprechen. Auch ich kenne mich da tatsächlich ein bisschen besser aus als bei den anderen Sachen, die natürlich, wo du weiter drum bist, aber auch da bist du mir natürlich voraus, weil du ja als Projektleiter den ganzen Überblick hast und ich gerade mal den Überblick habe von unseren drei Teilprojekten, die wir in Flensburg oder 14 in Summe mit den Kollegen bei Aktivbus organisieren. Was sind die Gesamtziele des Projektes? Und erzähl auch nochmal, wer praktisch so mitmacht auf dänischer und auf deutscher Seite.
Ja, gerne. Also das Ziel des Projektes ist ja, den Übergang zu einem Energiesystem zu unterstützen, das zu über 50% von erneuerbarer Energie geprägt ist, wo ja sowohl Norddeutschland als auch Dänemark auf dem Weg dorthin sind. Mhm. Und die, ich sag mal, der Weg dorthin ist ja, dass wir Energie flexibel nutzen und austauschen. Also dieser Gedanke, dass wir vom Energie-Consumer zum Prosumer werden. Ne? Also dass wir sowohl konsumieren als auch produzieren und das eben flexibel austauschen, je nachdem, wo der Bedarf gerade gegeben ist in der Region. Also wenn alle Leute nach Hause kommen um 17 Uhr, 16, 17 Uhr und dann erstmal den Herd anmachen und Licht anmachen und Computer und was weiß ich, wenn die dann auch noch anfangen, alle ihr Elektroauto aufzuladen, dann kriegen wir irgendwann Probleme. Das kriegen wir vielleicht nicht, wenn nur 10% der Leute ein Elektroauto haben, aber wenn wir 50% oder 70% der Leute ein Elektroauto haben, dann wird das irgendwann ein Problem für das Energienetz, und das weißt du natürlich genauso gut wie ich oder sogar noch besser, dass wir da an Grenzen stoßen. Im Grunde genommen auch ein bisschen wie bei der Nachhaltigkeit, die wir besser nicht überschreiten sollten.
Ja, stimmt wohl. Für Flensburg haben wir da mal ausgerechnet, dass ab 30% da schon die ersten Probleme auftreten. Das hängt natürlich immer davon ab, wie gut einzelne Netzregionen ausgebaut sind. Also Stadtwerke sind ja an und für sich dafür bekannt, immer hohe Sicherheitsfaktoren einzuplanen und das relativ gut auszubauen. Aber tatsächlich in ein paar Regionen Flensburgs ist es auch so, dass wenn 30% der Einwohner wirklich ein Elektrofahrzeug abends laden wollten, dann wird es eng werden. Mhm. Und das ist genau der Punkt, den du ansprichst, dass man das auch intelligenter machen kann.
Genau, das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, dass wir ja häufig sogar Überschüsse lokal von erneuerbaren Energien haben, weil wir ja eben so viel Wind- und Solarkraft im Norden haben. Und das ist ja auf der dänischen Seite ein besonderes Problem auf der Insel Lolland. Das ist ja der andere geografische Fokuspunkt im Projekt. Da haben wir im Jahresdurchschnitt eine Energieproduktion oder eine Stromproduktion, die dreimal so hoch ist wie der Verbrauch auf der Insel.
Schon heute?
Und genau, schon heute. Okay, und stark. Wenn man Offshore-Windparks noch dazu nimmt, dann ist das sogar um die 8-mal so hoch. Also wirklich eine enorme Menge. Und das bedeutet ja, dass da im Grunde genommen ein enormes Potenzial für Elektrifizierung in der Region ist. Und es macht ja eigentlich Sinn, die Energie dort zu nutzen, wo sie eben entsteht. Wir haben teilweise sogar auch das Problem in Dänemark, dass die Windkraftanlagen gestoppt werden, weil das Netz in Deutschland so stark belastet ist, dass die Deutschen dafür bezahlen, dass die Dänen ihre Windkraftanlagen abstellen. Und das ist natürlich für die breite Bevölkerung unverständlich, weshalb wir jetzt die Windkraftanlagen abstellen, die ja eigentlich gratis mehr oder weniger den Strom produzieren, wenn der Wind bläst.
Ja, das stimmt, da hast du recht. Du hattest eben die beiden Begriffe Consumer und Prosumer verwendet. Ich finde die tatsächlich auch sehr gut. Was mich mal interessieren würde, ist, wie aktiv glaubst du, werden die Menschen zu Prosumern? Oder andersrum gefragt, wie viel Automatisierung benötigen wir da? Weil ich glaube, wir beide hätten da schon Spaß und Interesse dran zu gucken, wann der Strom günstig ist, wann der eingespeichert oder sinnvoll genutzt werden kann. Ich kenne auch noch mindestens einen Nachbarn, der es auch spannend findet, aber ich glaube, dann gibt es da nicht so unendlich viele Menschen, die da Gefallen dran finden. Ist mein Gefühl.
Ja, ich glaube, da hast du recht. Also ich glaube, wir müssen das so einfach wie möglich für die Leute machen, wie überhaupt möglich, sodass sie das im Grunde genommen gar nicht merken. Ja. Es gibt in Dänemark jetzt schon einen Stromanbieter, der so eine intelligente Aufladelösung für Elektroautos anbietet. Das funktioniert noch nicht mit allen Elektroautos, aber wo man im Grunde genommen mit der App einstellen kann, ich möchte mein Auto morgen um 7 Uhr wieder geladen haben und wann das dazwischen passiert ist, ist mir eigentlich egal. Und das haben die noch kombiniert mit einem wirtschaftlichen Anreiz, sodass es etwas günstiger wird, wenn man das zulässt, sodass das Auto eben nicht direkt den Strom saugt, sondern eben dann, wenn es Sinn macht. Und ich glaube, das ist letztlich der Weg, den wir gehen müssen, dass es einfach ist und dass es vielleicht noch einen kleinen wirtschaftlichen Anreiz auch für die Leute hat, das Netz zu entlasten.
Ja, das glaube ich auch. Und ich weiß auch gar nicht, also ich bin tatsächlich an dem Thema relativ lang jetzt dran gewesen für die Stadtwerke Flensburg. Wir haben da auch so eine interne Arbeitsgruppe, die sich einmal im Quartal, würde ich sagen, trifft, mit ganz vielen unterschiedlichen Abteilungsleitern, Bereichsleitern, auch der Geschäftsführer ist dabei. Also das Thema ist hoch aufgehängt. Und da haben wir halt auch lange drüber diskutiert, was wir machen, wie wir vorgehen. Die Geschichte ist in Deutschland ja zu diesen intelligenten Messsystemen, Smart Mietern, so ein bisschen verbrannt insgesamt, die sollten immer schon mal eingeführt werden, jetzt sollen sie endlich eingeführt werden, aber jetzt wahrscheinlich mache ich da nochmal so Beratenkopf-Podcast drüber, merke ich gerade, weil es da so viel zu sagen gibt, aber was ich darauf hinaus wollte ist, es wurde immer diese dusselige Waschmaschine in den Vordergrund gestellt, dass man dann nachts um 3 seine Wäsche waschen soll, um da irgendwie 20 Cent zu sparen, das kam immer wieder als Beispiel und ich hatte irgendwann das Gefühl, das machen sie doch absichtlich oder irgendeiner streut dieses Gerücht absichtlich, damit alle privaten Haushalte da überhaupt gar keine Lust drauf haben, weil sie sich nachts einen Wecker stellen müssen, um die Waschmaschine zu starten. Dabei gibt es ja so viele andere, coolere Anwendungen, ja. Zum Beispiel diesen Gefrierschrank, der ja in der Regel zwischen 10% und 20% des Stromverbrauchs praktisch ausmacht in einem normalen Haushalt, da könnte man einfach sagen, okay, der muss ja nicht immer bei minus 18 Grad Strich sein, der kann ja auch minus 20 sein, mal minus 15 Grad sein. Das macht dem Inhalt eigentlich wenig aus. Und da wird keiner was von merken und da hat man wahrscheinlich sofort nicht nur irgendwie 2 Cent gespart, sondern womöglich richtig viel Geld.
Ganz genau, ja. Und das ist eben die Frage. Also wo liegt das größte Potenzial und welche Auswirkungen hat das auf das Energiesystem? Und da haben wir ja auch den Professor Hohmeier mit an Bord. Der ist ja IPCC Vice Chair gewesen und der geht eben dann der Frage nach. Was hat das für einen Einfluss auf das Energiesystem, wenn wir diese Lösungen, die wir jetzt im Projekt ausprobieren, wenn wir die tatsächlich auf großer Skala implementieren? Und das ist eben letztlich auch Grundlage dafür zu schauen, macht es Sinn für die beteiligten Unternehmen in diese Lösung zu investieren? Denn natürlich sind da große Kosten auch mit verbunden teilweise und das muss sich letztendlich natürlich auch rentieren.
Ja, das glaube ich. Was mir aufgefallen ist, ich habe ja tatsächlich, als ich den Elektrokessel in Flensburg gebaut habe, mit sehr vielen dänischen Firmen zu tun gehabt, was einfach damit zusammenhing, dass damals Elektrokessel in Deutschland noch gar nicht da waren. Ich hatte damals zusammen mit den Kollegen in Lemgo den ersten gebaut und wir deswegen auf viele dänische Firmen zurückgreifen mussten, durften, wie auch immer. Und damals war mir schon aufgefallen, die sind irgendwie pragmatischer. Die achten zwar auch auf keine Sicherheitsregeln oder so, aber die sind einfach lösungsorientiert. Ich weiß noch, das eine Mal, da fehlte so ein Ausdehnungsgefäß oder so und ich habe schon den Kollegen gefragt, oh, das müssen wir erst konstruieren, das muss dann getestet werden vom TÜV. Und ich weiß noch, da hat der Kollege, der Däne, gesagt, der Schweißer, komm, das malen wir hier mal auf, hat dann von so einem Karton den Deckel abgerissen, hat gesagt, er hat den Plan hier, ich soll mitmalen und dann haben wir dieses Ding konstruiert vor Ort. Und ich dachte, das kann doch nicht sein. Und das wurde tatsächlich vom deutschen TÜV nachher abgenommen. das Ding ist. Das war den internen Kollegen wieder ganz wichtig.
Habt ihr das nochmal reingezeichnet oder war das dann auf dem Kartondeckel?
Nee, das habe ich beim fotografiert. TÜV abgegeben das wurde nie abgezeichnet. Also ich habe das Foto noch irgendwo rumfahren. Also das fand ich so pragmatisch. Und was mich interessieren würde, du hast jetzt ja diesen Vergleich, weil du jetzt ja schon seit über 3 Jahren in Dänemark bist. Wenn du jetzt Deutschland und Dänemark vergleichst beim Thema Nachhaltigkeit, Klimawandel, ist es wirklich so, dass in allen Bereichen die Dänen da einfach uns erstmal zeitlich voraus sind und auch einfach pragmatischer da rangehen? Oder ist das nur meine verherrlichte Außensicht? Und von innen drin betrachtet sieht es wieder ganz anders aus.
Ja, also ich glaube, es ist so ein bisschen sowohl als auch. Also natürlich sind die Dänen in einigen Dingen weiter als in Deutschland, aber es gibt auch Bereiche, wo ich denke, dass Deutschland auch sehr gut dabei ist. Und wenn man so auf die Zahlen guckt, dann hat Dänemark natürlich ein bisschen höheren Anteil erneuerbare Energien. Aber letztlich sind wir da, glaube ich, vergleichbar. Was mich so ein bisschen bei den Dänen auch fasziniert, wie du sagst, das ist diese Pragmatik, ne? Also ich war relativ fasziniert von dem Prozess, wie das Klimagesetz hier innerhalb kürzester Zeit eigentlich verabschiedet wurde letztes Jahr. Ich weiß nicht, ob du das weißt. Im Juni 2019 war hier ja Parlamentswahl und da kam eine neue Regierung an die Macht und die Wahl war tatsächlich eine Klimawahl. Mhm. Gekennzeichnet von Fridays for Future und so weiter. Ein halbes Jahr später war das neue Klimagesetz verabschiedet von fast allen Parteien im Parlament. Also auch wirklich unglaublich schnell. Und das ist inklusive 10-jährigen Teilzielen und Strategien, jährliches Follow-up, unabhängige Kontrolle, alles, was man sich vorstellen kann. So. Die sind dann auch direkt 13 Klimapartnerschaften mit der Industrie eingegangen, mit der Wirtschaft eingegangen. Und die haben auch Anfang 2020 schon ihre Empfehlungen abgegeben, wie sie zu der Zielerreichung beitragen können. Und das Ziel ist 70% CO2-Reduktion in 2030. Und das ist natürlich extrem ambitioniert. Und da kann Deutschland sich vielleicht schon eine Scheibe von abschneiden. Ich glaube, in Deutschland sind es 55% bis 2030. Aber das, was eben mich daran fasziniert, ist, dass alle den Ernst der Lage erkannt haben. Nach einigen Jahren des, ja nicht Stillstands, aber wo das vielleicht nicht im Vordergrund war, zumindest das Thema, wo man nachhaltige Entwicklung fast gar nicht sagen durfte. Deshalb auch das Wort Grön Omstilling oder Green Transition, wie wir am Anfang gesprochen hatten. Und jetzt aber tatsächlich alle an einem Strang ziehen und es einen sehr, sehr breiten gesellschaftlichen Konsens dazu gibt. Das ist, finde ich eigentlich sehr faszinierend.
Weil es jetzt ja wahrscheinlich größtenteils dieselben Menschen sind, die sogar im Parlament dafür gestimmt haben, die wahrscheinlich ein halbes Jahr vorher mit dem gleichen politischen Parteibuch wahrscheinlich noch dagegen waren. Das finde ich spannend, dass da so ein schneller Wandel jetzt eingesetzt hat. Aber das scheint ja dann doch so zu sein, dass dann womöglich auch die Fridays for Future Bewegung dafür beigetragen hat, dass ein Umdenken so schnell stattfinden konnte.
Definitiv. Ich denke, dass da war ein enormer öffentlicher Druck auf die Politiker und man hat gesehen, dass die Parteien, die Klimawandel nicht ernst genommen haben, die wurden bei der Wahl abgestraft und haben jede Menge Stimmen verloren. Ja, also das ist definitiv eine Lehre für die Politiker gewesen und deshalb haben die dann natürlich auch im Nachhinein für das Klimagesetz gestimmt, weil sie natürlich daran interessiert sind, nicht noch mehr Wähler zu verlieren.
Ja, das glaube ich dir. Was ich in Dänemark auch festgestellt habe in den letzten Jahren, wir sind ja ab und zu mit Fernwärmeversorgern da im Kontakt gewesen, sind da mal hingefahren, haben die mal eingeladen nach Flensburg. Die haben ja vielfach diesen genossenschaftlichen Gedanken noch im Vordergrund, dass sie sagen, okay, das gehört uns allen oder das ist jetzt nicht im Prinzip ein Fernwärmenetzbetreiber, der möglichst viel Gewinn machen will, sondern jeder oder jedem gehört ja im Prinzip dieses Fernwärmewerk. Und hat das auch vielleicht einen Einfluss, den du ausmachen kannst? Oder ist das tatsächlich was, wo du sagst, nee, das ist jetzt vielleicht im Fernwärmebereich ein Thema, dass sie das so gemacht haben, aber in den anderen Bereichen ist das eigentlich jetzt nicht so im Vordergrund?
Nee, also ich glaube, das spielt natürlich eine Rolle so in der Regulierung, aber ich glaube, das geht dann eher so in die Richtung, dieses Vertrauens in der dänischen Gesellschaft, ne? Also, dass man darauf vertraut, dass der Nachbar oder der Nebenmann einen nicht betrügt und vermutlich auch in gleiche Richtung ungefähr gehen möchte wie ich selbst. Also das ist ja, ich denke, ein bisschen der Vorteil dieser kleineren Gesellschaften. Dänemark hat 5,6, 5,7 Millionen Einwohner, wo man schneller Vertrauen fassen kann zu den anderen Menschen.
Okay, spannend. Haben die auch immer die Türen alle offen? War das in Dänemark oder war das in Schweden? Weil irgendwo habe ich mal gehört, dass da keiner abschließt. Ich kriege immer von meiner Frau, wenn ich
arbeite. Aus persönlicher Erfahrung weißt du zumindest, dass es viele Dänen gibt, die Türen nicht abschließen. Zumindest wenn sie zu Hause sind.
Okay, weil das finde ich eigentlich auch sympathisch. Also ich vergesse auch häufig die Tür. Weil ich muss auch zugeben, wenn ich Einbrecher wäre, also ich bin ja keiner, aber wenn ich einer wäre und ich würde sehen, da ist die Tür eh schon offen, ich weiß nicht, ob ich da noch einbrechen will. Wir versuchen auch von außen so einen Eindruck zu vermitteln. Gut, ich weiß nicht, wer das jetzt hier hört, aber dass bei uns eh nichts zu holen ist, weil wir im Prinzip so ein bisschen, also wir haben jetzt keinen großen Fernseher, wir haben jetzt keine Wahnsinnsautos oder sowas, sondern sind halt so ein bisschen ganz normal und versuchen darüber schon das abzuschrecken. Aber ich erlebe auch immer wieder, dass wenn dann meine Schwiegereltern kommen, ich habe das Garagentor aufgelassen über Nacht oder so, kriegen da Angstzustände tatsächlich. Und das scheint ja dann in Dänemark durch dieses Urvertrauen, würde ich es jetzt mal bezeichnen, tatsächlich ganz anders zu sein.
Ja, also ob das ganz anders ist, weiß ich nicht, aber es ist zumindest ein Zacken anders, ne? Also man hat schon ein gewisses Vertrauen. Also wir wohnen ja auch hier in einer relativ ruhigen Gegend, aber wir haben auch schon, weiß nicht wie oft vergessen, unser Auto abzuschließen und da ist jetzt aber auch nichts passiert. Also das ist schon relativ Dänemark ist ja ein sehr, sehr sicheres Land. Ne? Also ich denke, das hat was damit zu tun, dass die Leute hier auch so glücklich sind. Ne? Das ist ja immer so die berühmte Studie, die da zu Dänemark zitiert wird, dass Dänemark eines der glücklichsten Länder ist. Das hat natürlich meiner Meinung nach ganz, ganz viel damit zu tun, dass die Leute sich sicher fühlen, dass sie ein soziales Netz haben, was sie auffängt, wenn sie eben arbeitslos werden oder krank werden oder was auch immer. Und gleichzeitig auch diese persönliche Nahbarkeit. Also in Dänemark sagen alle du zueinander, ne? Und wenn ich jemanden sieze, dann ist das eigentlich nur die Königin und alle anderen gucken einen da schief an, wenn man die siezt, ne? Also okay. Das hat natürlich auch was damit zu tun.
Die Königin wird offiziell gesiezt. Das
genau.
Ja. So, okay. Und der Ministerpräsident oder sowas, der ist auch per Du, oder?
Genau, ja. Also im Grunde genommen auch per Du, ja. Da gibt es natürlich Ausnahmen von der Regeln, aber so grob gesagt duzt man sich, egal ob das die Ministerpräsidentin oder der Arzt oder der Lehrer oder der Nachbar ist.
Okay, spannend. Echt toll. Ja, ganz zum Schluss des Gesprächs wollen wir nochmal zu deiner Zukunft kommen, Tim. Ich gehe zwar davon aus, dass du wahrscheinlich Digistore noch eine Weile erhalten bleibst. Ich bin das ja leider nicht. Ich werde ja die Stadtwerke Flensburg zu Ende Juni jetzt verlassen. Eigentlich wäre ich ja zu Ende April schon weg, aber ich habe ja nochmal 3 Monate rangehängt jetzt in diesen Krisenzeiten. Was wird dich noch reizen? Also du kannst auch ruhig, du brauchst ja nicht auf die nächsten 1-2 Jahre, kannst auch diesen weiten Blick mal wagen ruhig.
Also ich glaube, ich bin hier schon am richtigen Ort zur richtigen Zeit. Teil dieser Wende zu sein und aktiv mitzugestalten, ist eigentlich ein Traum, der für mich in Erfüllung geht. Die deutsch-dänische Kooperation zum Thema Nachhaltigkeit ist natürlich etwas, was mir irgendwie ganz besonders am Herzen liegt. Hoffe ich natürlich, dass ich da die Gelegenheit haben werde, in den nächsten Jahren da noch weiter mitzuarbeiten, vielleicht weitere Projekte zu entwickeln, aber auch in anderer Weise die Zusammenarbeit da zu stärken und dazu beizutragen. Also das ist so mein Auftrag, glaube ich, für die nächsten Jahre hier.
Sehr schön. Ja, und ist das auch nochmal eine Idee, dass du tatsächlich nochmal nach Deutschland kommst oder hast du dich jetzt so dran gewöhnt, dass du deine Sprachenkompetenz überall einsetzen magst?
Ich glaube, da muss ich erstmal mit meinem Chef sprechen.
Okay, ja gut.
Nein, aber das natürlich haben wir darüber gesprochen und sind dann natürlich offen, auch irgendwann wieder nach Deutschland zu kommen. Mhm. Jetzt geht es uns hier eigentlich sehr gut und der Großraum Kopenhagen ist ein toller Ort zum Leben. Mhm. Aber generell kann das schon sein, dass man da irgendwann auch mal wieder in die Heimat zurück möchte. Das kann schon sein.
Okay, sehr schön. Ja, Tim, dann sage ich vielen Dank für das tolle Interview. Möchtest du zum Abschied noch irgendwas sagen, nicht, dass ich dich unter Zugzwang bringe, irgendwas, wo du sagst, Mensch, da haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen oder sowas? Oder
also, wo du jetzt gerade sagst, krisenbedingt, ne? Also ich finde das ja eigentlich ganz interessant, wie Corona eigentlich auch als eine Nachhaltigkeitskrise betrachtet werden kann.
Jetzt bin ich gespannt.
Also es ist ja mittlerweile relativ sicher, dass das Virus von anderen Spezies auf den Menschen übergesprungen ist. Ne? Und das ist natürlich auch ein Symptom des immer weiteren Vordringens des Menschen in unberührte Lebensräume. Enger Kontakt mit anderen Spezies ist natürlich ein Risikofaktor, durch den neue Viren natürlich auf den Menschen übergehen können. Da gibt es ein paar ganz interessante Artikel dazu. Aber was ich eigentlich noch viel interessanter finde, ist, dass es uns lehrt, dass wir unsere Lebensweise radikal ändern können in sehr, sehr kurzer Zeit. Und ich glaube, das ist eigentlich eine der großen Lehren aus dieser Krise. Wenn man das in irgendeiner Art und Weise positiv sehen soll, und ich weiß, das soll in keiner Weise anmaßend klingen, denn das ist natürlich eine fürchterliche Krise für viele Menschen. Aber ich denke, wenn wir versuchen, das Beste aus dieser Krise zu ziehen, dann ist es zu sagen, okay, wir können unsere Art zu leben ändern, wenn wir es wirklich möchten. Und da bin ich wieder ein bisschen zurück bei dem Thema mit der starken Nachhaltigkeit und der Kapazität des Planeten und so weiter. Denn wir haben ja jetzt alle dieses Bild der Corona-Infizierten-Rate vor Augen mittlerweile. Wir sind ja alle halbe Virologen und Epidemiologen geworden in den letzten paar Monaten. Und wissen ja, dass wir diese Kurve brechen müssen, damit wir nicht die Kapazität des Gesundheitswesens überschreiten. Und das Gleiche ist ja eigentlich, kann man anwenden auf die Nachhaltigkeit, wo wir eben auch die planetaren Grenzen überschreiten oder dabei sind, sie zu überschreiten. Also ich kann wirklich für die interessierten Zuhörer empfehlen, sich einmal Planetary Boundaries zu googeln. Das ist ein Konzept vom Stockholm Resilience Center. Und da gibt's ganz, ganz tolle TED-Talks auch dazu. Du kennst ja sicherlich TED als Redner. Ja. Und da kann man sich da wunderbar dazu informieren und auch sehr einfach verständlich und macht das Ganze sehr greifbar.
Okay, spannend. Verlinken wir gerne in den Shownotes, Tim. Dann können die Zuhörer das sich auch nochmal angucken. Ich muss zugeben, ich finde TED auch unheimlich schön. Ich höre da gerne auch Vorträge. Ich habe auch noch latent diesen Traum, da selber auch nochmal irgendwann einen Vortrag zu halten, aber der muss natürlich auf Englisch sein. Ich bin jetzt kein schlechter Englischredner, aber ich habe durch meine Vorlesungstätigkeit, die auf Englisch ist, gemerkt, dass wenn ich Englisch spreche, gefühlt 80% meines Gehirns aufs Englisch konzentriert ist und ich nicht mehr viel ringsrum hinbekomme. Deswegen habe ich da noch einen weiten Weg zu gehen.
Einfach komplett auswendig lernen.
Ja, das kann man auch machen. Stimmt. Also die wichtigen Vorträge habe ich tatsächlich schon 50 Mal geübt, 60 Mal geübt oder sowas, das kommt vor. Irgendwann ist tatsächlich dann viel auswendig. Wahrscheinlich hast du recht, das Ding auswendig lernen und vor allem einmal Native Speaker vorher hören lassen, bevor das Ding dann sich falsch auf die Großhirnrinde da eingeprägt wird.
Genau.
Gut. Also das war jetzt nochmal ein schöner Exkurs am Ende, Tim. Ich sag nochmal, vielen Dank. Hat mich sehr gefreut mit dir. Und ich freue mich auf die weitere Zusammenarbeit, die wir zumindest in den nächsten Monaten noch haben dürfen bei DigiStore.
Ja, vielen Dank dir auch. War mir eine Freude.
Nachhaltig reich. Das Wichtigste nochmal in 60 Sekunden.
Ja, ich fand das Bild der starken Nachhaltigkeit sehr schön. Das bedeutet, dass wir Naturkapital, also unsere Umwelt, erhalten müssen und sie nicht durch Humankapital oder Sachkapital ersetzen können, weil das am langen Ende halt nicht funktioniert. Und in dem Zusammenhang fand ich auch Tims Blick auf den norwegischen Staatsfonds sehr interessant, der im Grunde genommen ja auch nur eine Umwandlung von Naturkapital in Humankapital darstellt. Dann fand ich Tims Beispiel für Dänemark sehr interessant, dass sie ja nach der Klimawahl 2019 ruckzuck, nämlich innerhalb von 6 Monaten mit dem Klimagesetz fertig waren, was dann auf einmal auch von allen Parteien getragen wurde und das einfach diesen hohen Pragmatismus in Dänemark zeigt. Und das passt auch sehr zu meinem Motto, einfach machen, und das haben die Dänen da tatsächlich sehr unter Beweis gestellt. Und dann fand ich es noch interessant, und das ist bei mir auch hängen geblieben, dass die Corona-Krise jetzt im Augenblick uns tatsächlich sehr lehrt, wie sehr wir in kürzester Zeit unsere Lebensweise verändern können und anpassen können, wenn es uns tatsächlich wichtig ist. Das fand ich auch nochmal sehr interessant. Und was ihr gar nicht mitbekommen habt, das habe ich leider erst mit Tim besprochen, nachdem ich auf den Stopp-Knopf gedrückt habe, war noch eine Gemeinsamkeit mehr. Und zwar ist Tim auch Hobbygärtner, und da konnten wir noch ein bisschen fachsimpeln, weil wir uns jetzt auch ein Gewächshaus gekauft haben und da das so ein bisschen ja im größeren Stil aufziehen wollen, auch mit den Kindern zusammen das erleben wollen. Und da haben wir uns nach dem Gespräch tatsächlich nochmal 20 Minuten, eine halbe Stunde drüber unterhalten. Ja, ich hoffe, dass euch die heutige Folge wieder gefallen hat zum Thema Nachhaltigkeit im internationalen Kontext und ihr auch da was mitnehmen konntet, vor allem aus Dänemark. Ich bin gespannt auf eure Rückmeldung und auch auf Kommentare und Anmerkungen natürlich, die ihr mir gerne unter podcast@klaushartmann.de zusenden könnt.
Nachhaltig reich.
Kein erhobener Zeigefinger, eher ein Blick für die Möglichkeiten.
Und mehr Möglichkeiten findest du im www auf klaushartmann.de.